Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich, guten Abend. Herzlich willkommen zu Andruck, Ihrem Magazin für politische Literatur, in dem es heute um Angst geht. Der Historiker Frank Bies lebt und lehrt in den USA. Dort hat er sich mit dem Klischee der German Angst auseinandergesetzt. Mit der Frage also, ob die Deutschen in politischen Dingen besonders ängstlich sind. Herausgekommen ist eine Geschichte der Bundesrepublik, die wir gleich zu Beginn dieser Sendung besprechen. Und dazu passt das Königreich der Angst, das die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in ihrem neuen Buch beschreibt. Auch das haben wir heute im Programm. Außerdem geht es bei uns um Europas Kriege in der Moderne. Der Historiker Dieter Langewiesche hat dazu eine umfangreiche Studie vorgelegt. Das neue Buch des Soziologen Harald Welzer haben wir ebenfalls für Sie gelesen. Es heißt »Alles könnte anders sein« und ist eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, wie es im Untertitel heißt. Schließlich stellen wir Ihnen ein französisches Buch vor. Es geht darin um die fatale Lage von Jugendlichen, die in Frankreich auf dem Land leben. German Angst, das ist ein mittlerweile international geläufiger Begriff für die angeblich typisch deutsche Zögerlichkeit. Vor allem von angloamerikanischer Seite ist immer wieder zu hören, die Deutschen seien besonders ängstlich, wenn es etwa um sicherheitspolitische Entscheidungen oder um Fragen der Ökologie geht. Wissenschaftler haben versucht, diese deutsche Angst bis auf die NS-Zeit oder sogar den 30-jährigen Krieg zurückzuverfolgen. Ist die Angst vor Terror, Krieg und anderen Katastrophen also über Generationen in die deutsche Kollektivseele eingesickert? Oder ist das nur ein Klischee? Der in den USA lehrende Historiker Frank Bies ist dieser Frage nachgegangen. Sein Buch heißt »Republik der Angst« und Martin Hubert stellt es vor.
Das Thema deutsche Angst in der Bundesrepublik birgt eine Falle. Denn die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland gilt als Erfolgsgeschichte. Deutschland, so der allgemeine Tenor, hat sich nach 1945 immer mehr liberalisiert, demokratisiert und ökonomisch gefestigt. Das verführt zu dem voreiligen Schluss, Ängste in diesem Zeitraum seien letztlich nur Hirngespinste gewesen. Man nimmt sie daher in der Rückschau nicht ernst, sondern deutet sie psychologisch als Auswuchs übersensibler Charaktere. Das Buch des in San Diego lehrenden deutschen Historikers Frank Bies ist schon deshalb lesenswert, weil es nicht in diese Falle tappt. Er schreibt:
In diesem Buch plädiere ich dafür, diese Ängste nicht mit der enormen Herablassung der Nachwelt zu betrachten, nur weil sie sich oft nicht bewahrheiteten. Ich versuche im Gegenteil, die zeitgenössischen Angstzyklen ernst zu nehmen und auf diese Weise ein Korrektiv gegenüber allzu linearen und oft teleologischen Erzählungen der Geschichte der Bundesrepublik zu bieten. Die Westdeutschen konnten sich nach 1945 nie völlig sicher sein, dass sich ihr Staat in eine friedliche, wohlhabende und relativ pluralistische demokratische Gesellschaft entwickeln würde. Wir müssen daher den Zeitgenossen der Nachkriegsgesellschaft zugestehen, was wir für uns alle reklamieren: eine offene Zukunft.
Bies interpretiert Angst als politisches und soziales Gefühl, das auf reale Ereignisse reagiert, sie aber auch beeinflusst. Er zitiert häufig aus Tagebüchern, Umfragen und zeitgenössischen Theorien. So kann er subjektive Gefühlsäußerungen in den Kontext allgemeiner Deutungsmuster stellen und auf wichtige Etappen der politischen Entwicklung beziehen. Als ersten Angstzyklus nach 1945 identifiziert er die Angst vor einer ungewissen, blockierten Zukunft nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Sie ist verbunden mit der Angst vor einer Rache der Alliierten, der Russen, der Kriegsgefangenen und der Juden angesichts der begangenen Verbrechen.
Die totale Niederlage und die Erfahrung der alliierten Besatzung verstärkten die existenzielle Bedeutung der nationalen Gemeinschaft für viele Deutsche. die enge Verbindung zwischen persönlicher Identität und nationaler Zugehörigkeit überdauerte so die Zäsur von 1945 und prägte weiterhin das Empfinden vieler Deutscher.
Bies liefert genaue Zahlen über wirkliche Übergriffe an Deutschen. Sie zeigen, dass die Vergeltungsangst einen realen Kern besaß. Es wurde aber auch übertrieben, bis hin zu einem deutschen Opfermythos, der sich aus teils merkwürdigen Imaginationen speiste. Mitte der 50er Jahre begann laut Bies ein neuer Angstzyklus, der die Erinnerung an die NS-Zeit in anderer Richtung akzentuierte. Die Furcht vor dem Atomkrieg, der Kampf gegen Wiederbewaffnung und die Notstandsgesetze beruhten auf der Angst vor einem Rückfall in Militarismus und einen autoritären Staat. In den 60er Jahren wurde Angst schließlich zunehmend positiv besetzt und galt als Emotion, die für Angriffe auf die Demokratie sensibilisiert. Die radikalen Aktivisten der 68er-Bewegung spitzten diese Sensibilität zu und schlossen die schuldbeladene Vergangenheit direkt mit der Gegenwart kurz.
Ihre Konfrontation mit der Staatsgewalt in dieser Zeit verfestigte die angstvolle und schließlich paranoide Wahrnehmung der Bundesrepublik als faschistoider, wenn nicht sogar faschistischer Staat.
Die 70er Jahre bringen für Bies dann eine völlig neue, expressive Gefühlskultur. Der Ausdruck von Emotionen gilt nun als legitimer und notwendiger Bestandteil des sozialen und politischen Lebens. Bies schließt sich anderen Historikern an, wenn er die Friedens- und die Umweltbewegung als den Gipfel der deutschen Angstzyklen bezeichnet, der den international gebräuchlichen Begriff der German Angst provozierte. Auch hier spielte die NS-Vergangenheit noch herein, wenn vor dem Holocaust, am Deutschen Wald oder des Nuklearkriegs gewarnt wurde. Bies ist also keineswegs blind gegenüber linken Angstexzessen, ordnet sie aber differenziert ein.
Es ist verfehlt und historisch ungenau, Angst nur auf der Linken zu verorten. Die Mobilisierung von Ängsten durch Konservative hatte eine lange Tradition in der Bundesrepublik. So der Antikommunismus der 50er Jahre, die Reaktion auf 1968 oder die Terrorismusangst der 1970er Jahre. Die politischen Ängste in der Bundesrepublik waren immer das Produkt einer Dialektik, in der die Ängste der einen Seite die der anderen mobilisierten und umgekehrt. Und doch erfüllt die Rede von der German Angst eine ganz bestimmte politische Funktion, die der Kritik an einer vermeintlich linken Angstkultur.
Bies Buch macht mit vielen Belegen klar, die Angstkultur der Bundesrepublik ist breiter, widersprüchlicher und vielfältiger, als oft unterstellt wird. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland traten von Anfang an auch Ängste auf, die nicht eindeutig ideologisch klassifizierbar sind. Etwa die Angst vor der modernen Welt, der Automatisierung, der Arbeitslosigkeit oder vor Krankheit und Stress. Die Ängste vor zu viel Demokratie oder dem Verlust traditioneller Werte und Lebensformen gehören dagegen eindeutig zur rechten Angstgeschichte. In ihrem Zentrum steht aber vor allem die Angst vor den Fremden. Am Ende widmet er sich dann ausführlich dem gegenwärtigen Aufschwung von AfD und Pegida. Für Bies profitieren beide von der expressiven Gefühlskultur, die von der Linken in Gang gesetzt wurde, und wenden sie nach rechts. Seine Gegenstrategie?
Heute ginge es darum, angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulismus die Angst vor dem Verlust der liberalen Demokratie und pluralistischen Gesellschaft zu mobilisieren. Wie beschrieben, erkannte schon Adenauer, dass die Mobilisierung konkurrierender Ängste auch der Angsteindämmung dienen kann. Demokratische Ängste erscheinen somit durchaus als wichtiger Bestandteil einer Verteidigung der Demokratie.
Frank Bies hat ein materialreiches Buch mit vielen anregenden Thesen geschrieben. Nicht immer wird zwar klar, wie viele Menschen dem einen oder anderen Zyklus in der bundesrepublikanischen Geschichte folgten. Und nicht jeder Leser wird seiner politischen Einstellung gemäß allen seiner Thesen zustimmen. Aber die Lektüre des Buches ist ein Gewinn, weil es verschiedene Perspektiven auf die deutsche Angst integriert und sie so zu einem seriösen Thema macht.
Martin Hubert besprach Frank Bies, Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. 613 Seiten sind bei Rowohlt erschienen und kosten 22 Euro. Um Angst geht es auch im neuen Buch der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum. Es heißt Königreich der Angst und sie beschäftigt sich darin mit den Anhängern und Gegnern von US-Präsident Donald Trump. Ihre These? Angst ist auf beiden Seiten zum politischen Instrument geworden. Und das ist aus ihrer Sicht gefährlich, weil ängstliche Gefühle eine Demokratie destabilisieren können. Was also tun? Gelassen bleiben und politische Tugendhaftigkeit üben, schreibt Nussbaum. Anne-Katrin Weber hat das Buch für Andruck gelesen.
Als Babys sind wir dem Leben hilflos ausgeliefert. Ständig müssen wir fürchten, dass uns unsere Bezugspersonen verlassen und damit nicht nur die Quelle von Nahrung, sondern auch von Liebe und Geborgenheit. Diese Urangst prägt jedoch nicht nur die Anfänge unseres individuellen Lebens. Auf den angstvollen Erfahrungen aus der frühesten Kindheit basiert auch die gegenwärtige politische Krise der USA. Diese These stellt die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in ihrem neuen Buch Königreich der Angst auf.
Die narzisstische, ängstliche Welt, in der wir begannen, dehnt sich in Zeiten der Not und Angst wieder aus und gefährdet unsere zögerlichen Schritte hin zum moralischen Erwachsensein und zu einer konstruktiven Staatsbürgerschaft.
Für Nussbaum stellt die Angst damit eine wesentliche Gefahr für die Demokratie dar. Eigentlich tauche diese Emotion traditionell in absoluten Monarchien auf, wo Alleinherrscher mit ihrer Hilfe politische Ziele verwirklichten. Bestimmt die Angst jedoch maßgeblich das politische Handeln in einer Demokratie, behindert sie damit laut Nussbaum das notwendige Vertrauen und das gleichberechtigte Geben und Nehmen zwischen den Bürgern. Außerdem nähere die Angst andere politische Emotionen wie Ekel, Zorn und Neid, die die amerikanische Gesellschaft gegenwärtig prägten. Dass diese demokratiefeindlichen Emotionen grundlegend auf Angst beruhen, das ist neu in Nussbaums umfassender und einflussreicher Theorie über politische Emotionen. Allerdings sind viele ihrer Ausführungen über deren Wirkmacht bereits fester Bestandteil ihrer Analysen. Mit Königreich der Angst bietet Nussbaum daher vor allem einen Debattenbeitrag an. Darin mahnt die Philosophin angesichts der verbreiteten politischen Ängste zu Mäßigung und Reflexion. Und zwar auf allen Seiten des politischen Spektrums. Die gegenwärtige Zeit möge wie ein, Zitat,
Rückschritt in unseren Bemühungen in Richtung menschlicher Gleichberechtigung erscheinen, aber sie ist nicht die Apokalypse. Und es ist tatsächlich eine Zeit, in der Hoffnung und Arbeit viel Gutes bewirken können. Nicht nur werden auf linker wie rechter Seite die Gefahren durch Panik übertrieben, sondern durch diese Panik wird die Zeit noch viel gefährlicher, als es sonst der Fall wäre. Und dieser Umstand lässt wirkliche Desaster wesentlich wahrscheinlicher werden.
Um ein Gegengewicht zu politischen Ängsten, wie beispielsweise vor Muslimen oder Trump-Wählern zu schaffen und damit reale Gefahren von der amerikanischen Demokratie abzuwehren, sollte laut Nussbaum eine bestimmte staatsbürgerliche Liebe gesellschaftlich kultiviert werden.
Liebe, die mehr als ein narzisstisches Bedürfnis ist, verlangt die Fähigkeit, die andere Person als eigenständige Person zu sehen, sich vorzustellen, was diese andere Person fühlt und will, und dieser Person ein eigenes Leben jenseits von sklavischer Abhängigkeit zu ermöglichen.
Martin Luther King und Nelson Mandela sind für Nussbaum historische Paradebeispiele dafür, wie eine so verstandene Liebe tiefe ideologische Gräben überwinden und transzendieren kann. Der Gedanke einer gesellschaftlichen Liebe ist seit langem fest in Nussbaums Theorie verankert und charakteristischerweise mit einem, wenn auch kritischen, Patriotismus verbunden. Charakteristisch ist auch, dass Nussbaum ihre Gedanken mit Beispielen aus der Antike sowie aus der zeitgenössischen Kultur unterfüttert und sich selbst des Öfteren mit persönlichen Anekdoten einschaltet. Auch wenn Nussbaums essayistischer Schreibstil abstrakte Theorie verständlich und nahbar macht, hätte hier etwas mehr Subtilität gut getan. Zudem wirken einige Gedanken, wie beispielsweise im Kapitel über Frauenfeindlichkeit, eher diffus, andere zuweilen zu stark konstruiert. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage, dass die rechtsextremen Demonstranten, die vor anderthalb Jahren in Charlottesville aufmarschierten, Zitat, neidische Menschen gewesen seien. Dessen ungeachtet bietet Nussbaum in ihrem Buch neben der Weiterentwicklung ihrer Emotionstheorie auch konstruktive Ideen an, um die politische und gesellschaftliche Zukunft der USA langfristig gemeinschaftlicher und sozialdemokratischer auszurichten. Neben der Förderung der Künste, für die sich Nussbaum seit langem als Befürworterin einsetzt, wirbt sie in Königreich der Angst unter anderem für einen, Zitat,
nationalen Dienst, der von allen jungen Menschen zu leisten ist und sie im Rahmen einer sinnvollen Tätigkeit in engen Kontakt zu Menschen bringt, die sich von ihnen in ihrem Alter, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen unterscheiden.
Angelehnt an den früheren deutschen Zivildienst skizziert Nussbaum hiermit einen Vorschlag dafür, wie eine, Zitat, Kultur der Tugendhaftigkeit konkret gefördert werden könne. Diese empfiehlt sich wohl auch für Deutschland bzw. Europa, auf die sie aber nur im Nachwort zur deutschen Ausgabe kurz zu sprechen kommt. Gerade hierzulande schätzt Nussbaum die Gefahr der erstarkenden Angst potenziell größer als in den USA ein, weil die europäische Geschichte stärker von Homogenität geprägt sei als die des traditionellen Einwanderungslandes. Sowohl Amerikanern als auch Europäern rät Nussbaum in der aktuellen politischen Lage jedoch vor allem zu einer bewussten Übung in Zuversicht.
Tatsächlich ist Hoffnung eine Wahl, die man trifft. Und sie ist eine praktische Gewohnheit.
Angesichts der Kakophonie der Stimmen aus verschiedenen politischen und ideologischen Lagern ist Nussbaums unbeirrbarer Glaube an gute Mitmenschlichkeit und ihr Insistieren auf die Wirkmächtigkeit von politischen Emotionen eine wohlklingende Abwechslung. Auch wenn man ihre Position der Mitte und ihr Plädoyer der Mäßigung letztlich nicht unbedingt teilen muss. Dass wir uns für die Hoffnung entscheiden und dabei den politischen Gegner als eigenständigen Menschen sehen und behandeln müssen. Damit bringt Nussbaum treffend den Minimalkonsens auf den Punkt, auf den wir uns in Zeiten tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Umbrüche so dringend einigen sollten.
Königreich der Angst heißt das besprochene Buch von Martha Nussbaum, Gedanken zur aktuellen politischen Krise, aus dem Englischen von Manfred Welticke, erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. 304 Seiten, 28 Euro. Anne-Kathrin Weber hat das Buch für Andruck vorgestellt. Es ist das Kriegsbuch eines Pazifisten. Das sagt der Historiker Dieter Langewiesche über seine wuchtige Studie, die er gerade vorgelegt hat. Er untersucht darin, warum immer wieder Kriege geführt werden, früher und auch heute noch. Seine Antwort? Kriege werden mit Fortschritt begründet, als notwendiges Übel, um eine politische oder humanitäre Verbesserung zu erreichen. Nationen und Nationalstaaten etwa seien in der Geschichte fast immer kriegerisch verwirklicht worden. Langewiesche beschäftigt sich ausführlich mit den Kriegen, die Europas Staaten seit dem 18. Jahrhundert geführt haben. Der gewaltsame Lehrer heißt das Buch und Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Dieter Langewiesche geht von einem zutiefst realistischen Weltbild aus. Wenn politische Akteure in den letzten 250 Jahren die Szenerie gestalten wollten, dann griffen sie offenkundig am liebsten zu einem Mittel. Langewiesche schreibt,
das unermessliche Leid, das Kriege über Menschen gebracht haben, hielt sie nicht davon ab, immer wieder aufs Neue ihre Zukunftshoffnungen mit dem Instrument des Krieges verwirklichen zu wollen. Je entschiedener ihr Bruch mit der Vergangenheit, umso entschiedener ihre Bereitschaft, dafür Gewalt einzusetzen, Revolutionsgewalt und Kriegsgewalt. Mit ihr wollte man und will man auch weiterhin eine bessere Zukunft erzwingen.
Nach einem chronologischen Aufriss widmet sich Langewiesche einem Zentralthema seines Geschichtsabschnitts, den Revolutionen, sei es die amerikanische, die französische oder die russische. Alle behaupteten sich in Kriegen, nach innen oder nach außen. Auch 1848 hätte es den großen europäischen Krieg gebraucht, um ein demokratisches Europa zu schaffen. Davor aber schreckte die Mehrzahl der Revolutionäre zurück. Ihr Anliegen scheiterte. Der Autor bilanziert:
Wer eine radikale Revolution will, muss zur radikalen Gewalt bereit sein. Ab wann die Gewalt eine Eigendynamik entwickelt, kann niemand wissen.
Langewiesche hebt hervor, dass Europas Politiker es im 19. Jahrhundert noch vermochten, den Krieg einzuhegen, aller revolutionären Dynamik zum Trotz. Das schafften sie nach Langewiesches Beobachtung, weil kein Staat sich in die innere Ordnung eines anderen einmischte. Ob ein Staat Monarchie oder Republik sein wollte, entschied er selbst. Bis zum Ersten Weltkrieg. In ihm kämpften politische Ordnungsmodelle gegeneinander. Denkbar schlechte Voraussetzungen für die Friedenssuche von 1919.
Die Verbindung von Kriegsbeendigung, Staatszerstörung und Staatsbildung mit Nationalisierung, Demokratisierung und Republikanisierung führte dazu, dass der Weg aus dem Krieg sich nicht allein von den Staaten und ihren Repräsentanten steuern ließ. Den Siegerstaaten misslang mit ihrem Demokratisierungsprogramm eine gesamteuropäisch pazifizierende Ordnung.
Denn anders als 1815 waren 1919 breite Bevölkerungskreise politisiert, etliche radikalisiert. Eine Schattenseite der neuen Teilhaberechte, wie Langewiesche skizziert.
Der Wille zur demokratischen Partizipation und die Bereitschaft zur Aggression liefen in der Idee Nation zusammen und machten den Nationalismus als politisches Mobilisierungs- und Handlungsprogramm zu einer mächtigen Kraft.
Diese Kraft bewerten möchte Langewiesche in seinem Buch nicht. Er will gerade keine, so wörtlich, Gouvernantenhistorie schreiben, die den Akteuren ihre Fehler unter die Nase reibt. Dennoch offenbart die Lektüre, welch ein Trümmerfeld der Nationalismus als Weltanschauung hinterlassen hat. Langewiesche zeigt nämlich, wie sehr Nationaldenken und Gewalt von jeher Hand in Hand gingen.
Nation ist eine Kraft, die kulturelle Einheit nach innen durch Abgrenzung nach außen erzeugt. Die Normalität bestand im Zwang, in der dominanten Nation aufzugehen, oder es kam zur gewaltsamen Ausstoßung bis hin zur Vernichtung. Ethnische Säuberung ist in dieser Perspektive kein Unglücksfall der Geschichte, sondern im nationalen Einheitsgebot angelegt.
Die Idee der Nation habe also zwei Seiten, Demokratieverheißung und die Intoleranz gegen kulturelle Andersartigkeit. Langewiesches Studie macht den ganzen Bankrott dieser Weltanschauung erfahrbar. Im Ganzen liefert das Buch eine erkenntnisreiche Schilderung 2,5 kriegerischer Jahrhunderte. Diese Fakten kann man zwar auch anderswo nachlesen, aber in einer anregenden Form erinnert der Autor immer wieder daran, wie klug 1815 der Wiener Kongress für Frieden in Europa sorgte, im vielzitierten Konzert der europäischen Mächte. Das allerdings wäre im demokratischen Europa von heute nicht mehr denkbar. So kommt Langewiesche schließlich auf Ansätze der Gegenwart zu sprechen. Ansätze mit Machtpotenzial.
Europa ist erneut zum Laboratorium für die Suche nach einer staatlichen Ordnung geworden. Einst war in Europa der Nationalstaat erschaffen worden. Nun geht es um eine erneute weltgeschichtliche Innovation. Nationalstaaten staatenübergreifend verbinden, aber nicht imperial, sondern kooperativ und demokratisch legitimiert. Es wäre eine Rückkehr Europas zur globalen Bedeutung, aber in einer staatlichen Gestalt, die in der Geschichte ohne Vorbild ist.
Denn es würde auch bedeuten, auf den Krieg als zukunftsgestaltende Kraft zu verzichten. Das würde also weit über die Einhegung des Krieges im 19. Jahrhundert hinausgehen. Ein solches Friedensprojekt hält Langewiesche für so neuartig, dass es sich nicht auf historische europäische Werte gründen lasse. Freilich möchte man einwenden, hält nicht die europäische Aufklärung solche Werte bereit? Wohl zitiert Langewiesche Immanuel Kant. Demzufolge lasse sich ein künftiger Völkerfrieden erst einmal nur durch Krieg herstellen. Immanuel Kant aber wusste weder vom Marschflugkörper noch vom Maschinengewehr und auch nichts von der zerstörerischen geistigen Kraft des Nationalismus.
Michael Kuhlmann war das über Dieter Langewiesche, der gewaltsame Lehrer, Europas Kriege in der Moderne. CH Beck Verlag, 512 Seiten, 32 Euro. Harald Welzer ist Soziologe und Sozialpsychologe und er gehört wohl zu Deutschlands einflussreichsten Intellektuellen. Seine zahlreichen Bücher, etwa über NS-Vergangenheitsbewältigung und kollektives Gedächtnis, aber auch zum Umgang unserer Gesellschaft mit dem Klimawandel, wurden allesamt reichlich rezensiert und diskutiert. Was er jetzt geschrieben hat, ist eine motivierende Gesellschaftsutopie. Wir können die Umwelt retten, wenn wir handeln. Wir können Armut bekämpfen und weltweiten Hunger stillen, wenn wir es wollen und unsere modernen Möglichkeiten nutzen. Alles könnte anders sein, heißt Welzers neues Buch und Martin Tschechner stellt es vor.
Also los, sagt Harald Welzer und schickt sich an, das mürrische, von Zukunftsangst verschattete Weltbild seiner Zeitgenossen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Als wären im Jahr 12 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise, im Jahr 4 nach der sogenannten Flüchtlingswelle und 3 seit Beginn der Ära Donald Trump, als wären heute Düsternis und Rückzug in enge, egozentrische Denkmuster so etwas wie die logische Reaktion auf den Zustand einer Welt im Abwärtstaumel. Sind sie nicht, wehrt der Soziologe, Zukunftsforscher und Lösungensammler ab. Im Gegenteil. Wut und Hass, Gier, Partikularismus und die Haltung »nach mir die Sintflut« sind nicht Folgen einer massenhaften Flucht in die Sackgasse, sie sind deren Ursache. Und was Welzers Argumentation immer schon sympathisch gemacht hat, trifft auch diesmal wieder zu. Gegenüber den Zynikern und Hetzern, den Nörglern, Denkfaulen und chronisch Verzagten, reißt ihm leicht mal der Geduldsfaden.
Ist Ihnen eigentlich klar, dass Ihr persönlicher Lebensstandard weit besser ist als der von Ludwig XIV.? Okay, Sie haben keinen Hermelinmantel, aber Sie haben fließend Wasser, warm und kalt, Fenster, durch die es nicht zieht, Fortbewegungsmittel aller Art, einen Zahnarzt, Betäubungsspritzen, minimalinvasive Chirurgie, Schulen, Universitäten, Schwimmbäder, Urlaubsreisen und insgesamt so viel mehr, dass die Aufzählung den Umfang dieses Buches sprengen würde. Jedenfalls hungern sie nicht und ihre Wohnung ist komfortabel geheizt, was man vom Versailler Schloss nicht sagen kann.
Was Welzer beklagt, ist nicht nur eine Bildungslücke. Zur Not ließe sich verzichten auf die Details der barocken Dekadenz am Hofe des Sonnenkönigs. Was er beklagt, ist eine verbreitete Geschichtsvergessenheit, eine Unfähigkeit oder ein Unwille, die Bedingungen der eigenen Existenz an den richtigen Maßstäben zu messen und die richtigen Folgerungen daraus zu ziehen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen.
Seit 2,5 Generationen herrscht in Europa Frieden. Das ist historisch betrachtet eine Sensation.
Und dann zählt er auf. Eine stabile Verfassung, die Bewältigung der Finanzkrise, die Wiedervereinigung. Wo übrigens ist der Jubel über die gemeinschaftlich vollbrachte Leistung zu hören, zwei Bevölkerungen zu einem Volk zusammenwachsen zu lassen, friedlich in Freiheit und mit Rentenzusage. Und weiter das Bildungsniveau, der Wohlstand, die rasant gestiegene Lebenserwartung, Gesundheit, die individuelle Freiheit, die Großzügigkeit einer Gesellschaft, dem Einzelnen nach einem Fehlversuch noch eine zweite Chance zu geben.
Kurz, die liberale, rechtsstaatliche Demokratie ist die zivilisierteste Form von Gesellschaft, die es jemals gegeben hat.
Was Welzer mit Geschichtsverlust beklagt, ist also eine Blindheit gegenüber der Gegenwart und damit die Unfähigkeit, eine Zukunft zu denken, zu planen und aktiv zu gestalten. Was er dagegen anbietet, sind Legosteine.
Lego ist ja ein cooles Prinzip. Wir könnten doch mal die Bausteine, die heute schon vorhanden sind, sortieren und neu kombinieren. Vielleicht ist ja das meiste schon da, nur falsch zusammengesetzt.
Seit nun 7 Jahren stellt Welzer als Vorsitzender der Stiftung Futur II reale Alternativen zur weltabgewandten und damit zerstörerischen Gedankenlosigkeit vieler seiner Zeitgenossen ins Netz. Futur II bedeutet, dass jede Utopie auch eine moralische Dimension hat. Wer möchte ich mal gewesen sein? Also sammelt und publiziert die Stiftung gelebte Beispiele für Gemeinschaftsprojekte, für praktizierten Ausgleich, Nachbarschaft, Nothilfe und schonenden Umgang mit der Natur. Und Welzer hat ein Füllhorn von Geschichten und Belegen, lauter Legosteine. Denn das Baukastenprinzip hat eine Menge Vorteile. Es ist alles schon da, es ist transparent, spielerisch, lässt sich ausprobieren, revidieren und neu aufbauen. Wo also die Lösungen liegen? Im Ehrenamt, in der Freiwilligen Feuerwehr, in einem Lebensplan des 80-20, nur mal als Beispiel zur Diskussion gestellt, aber schon sehr konkret durchgerechnet. Demnach widmet jeder vom Kindesalter bis zum Ruhestand 20% der eigenen Zeit und Energie der Gemeinschaft, um von dieser Gemeinschaft ebenso aufgenommen, unterstützt und getragen zu werden. Ziviles Miteinander. Harald Welzer sammelt solche Modelle wie ein Staubsauger.
Der Charme der 80-20-Idee liegt darin, dass ein Gegenmodell zur individualisierten Wettbewerbskultur entworfen wird, das nicht monetäres Engagement für andere als ganz selbstverständlichen Teil des Alltags und der Lebenswelt vorsieht. Statt unterm Strich zähl ich, ist hier ein Fünftel des Ichs für andere reserviert. Und das dürfte das gesellschaftliche Grundklima genauso verändern, wie es die individuellen Erfahrungsräume erweitert. Die Hermetik sozialer Filterblasen wird schon deutlich perforiert werden, wenn man als Beraterin einen Tag im Hospiz arbeitet oder als Müllfahrer in der Kita.
Alles könnte anders sein, sagt Welzer also. Die Welt kann freundlich sein und jeder hat seinen Anteil daran. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Mag sein, dass die fetten Jahre vorbei sind, Welzer ist da Realist. Aber er sieht darin die Befreiung von einer Last des Wetteifers und der Aggression, der Abgrenzung, des Misstrauens und des Übelwollens. Kurz, er sieht darin eine frohe Botschaft.
Martin Tschechne besprach Harald Welzer. Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. S. Fischer Verlag. 320 Seiten. 22 Euro.
Als Salomé Berlioz und Erki Maillard anfingen, für ihr Buchprojekt den Alltag französischer Jugendlicher in ländlichen Regionen zu dokumentieren, da konnten sie kaum ahnen, wie sehr sie mit ihrem Buch den Nerv der französischen Gesellschaft treffen würden. Als es im Januar erschien, diskutierte Frankreich gerade über die Bedeutung der Gelbwesten, einer neuen Protestbewegung, die innerhalb weniger Wochen Zehntausende Anhänger aus sehr verschiedenen politischen Milieus gefunden hatte. Die Gelbwesten-Aktivisten protestierten insbesondere auch in kleineren Städten und strukturschwachen Regionen. Sie klagen über Perspektivlosigkeit und sinkende Kaufkraft. Nun berichten die Medien ausführlich über die vermeintlich oder tatsächlich Abgehängten der französischen Gesellschaft. Und dazu passen die Erkenntnisse, die Berlioz und Maillard über die französischen Jugendlichen auf dem Land zusammengetragen haben. Ihr Buch heißt im Original Les Invisibles de la République, auf Deutsch also Die Unsichtbaren der Republik. Susanne Krause stellt das Buch vor.
Ganz banales Alltagsleben schildern Salomé Berlioz und Erki Maillard in ihrem Buch. Von Schülern und Studenten, die im sogenannten peripheren Frankreich leben, in Orten, die als wirtschaftlich abgehängt gelten. Es geht um Jugendliche, die bislang kaum je ins Rampenlicht der Öffentlichkeit kamen. Schon in der ersten Geschichte, der von Gaël, schimmert für Außenstehende durch, dass diese Banalität etwas Verstörendes hat.
Die 14-Jährige wächst im Département Allier, oberhalb von Lyon gelegen, auf. Wie jeder zweite Jugendliche im ländlichen Raum hat sie täglich hin und zurück knapp 20 Kilometer Schulweg. In ihrer Mittelschule wächst jedes zweite Kind mit nur einem Elternteil auf. Die Hälfte der Väter und Mütter ist arbeitslos.
Zu den Unsichtbaren der Republik zählt auch Charlotte. Ihr Heimatdorf liegt nahe der Grenze zu Spanien. Im Gymnasium glänzt sie mit guten Noten.
Charlotte möchte Krankenschwester werden. Ihr Mathelehrer hat ihr ein Medizinstudium nahegelegt. Aber da müsste sie an die Universität nach Montpellier. Daran wagt Charlotte gar nicht zu denken. Montpellier liegt 2 Zugstunden entfernt. Die Aufnahmeprüfung ist schwierig. Das Studium teuer. Wie mehr als 72% der jungen Franzosen hat Charlotte kein Anrecht auf BAföG. Zudem hat sie 3 jüngere Geschwister, für deren Ausbildung die Eltern ebenfalls aufkommen müssen. Charlotte sagt sich, wenn sie zu Hause bleibt und die nahegelegene Krankenschwesterschule besucht, wird sie in 3 Jahren auf eigenen Beinen stehen können.
Salomé Berlioz selbst schildert in sehr persönlichem Tonfall, wie sie sich aus der tiefen Provinz hochgearbeitet hat, mit viel Mut und Glück. Sie ergatterte einen Studienplatz an der Pariser Elite-Politik-Hochschule Sciences Po. Arbeit fand sie unter anderem im Außenministerium. Eine fast beispiellose Karriere für die allermeisten, die in strukturschwachen Gebieten in Frankreich aufwachsen.
De facto leben 60% aller Franzosen dieser Altersgruppe in solch abgehängten Zonen. Für unser Buch haben wir nicht nur sie interviewt, sondern auch ihre Eltern, ihre Lehrer, Lokalpolitiker. Wir wollten deutlich machen, dass diese jungen Franzosen täglich auf viele Hürden stoßen.
Anhand vieler Fallbeispiele decken die beiden Autoren solche Hürden auf. Dazu gehören mangelnde Informationen bei der beruflichen Orientierung und unzureichende Ausbildungsstätten vor Ort. Auch der öffentliche Nahverkehr ist schlecht ausgebaut. Ebenso sind die finanziellen Mittel im Elternhaus zumeist sehr beschränkt. Hürden, die sich auftürmen und bei den Jugendlichen zu einer Art Selbstzensur führen. Allein der Gedanke an eine ehrgeizige Karriere in einem anspruchsvollen Job erscheint den meisten schlicht abwegig. So sind ihre Startchancen ins Leben weitaus schlechter als für Gleichaltrige in Paris oder Lyon.
Dass von diesen Jugendlichen kaum je gesprochen wird, hat einen einfachen Grund. Sie gehören keiner Kategorie an. In Frankreich aber denkt man gerne in Kategorien.
Berlioz und Maillard schildern eindringlich, wie die Jugend im peripheren Frankreich geopfert werde, so der Untertitel des Buchs. Doch sie bieten auch konkrete Lösungsvorschläge an, die sie teilweise selbst schon getestet haben, in ihrem vor 2 Jahren gegründeten Verein namens Chemin d'Avenir. Zukunftswege will für Jugendliche in benachteiligten Regionen neue Chancen schaffen, dank ehrenamtlicher Mentoren. Bei Erscheinen des Buchs haben viele französische Medien darüber berichtet und den Unsichtbaren der Republik so zu mehr Sichtbarkeit verholfen. Das Werk, sehr lebendig geschrieben und mit Statistiken angereichert, wird in der Presse Land auf Land ab gelobt. Als Hintergrundlektüre, um die aktuelle soziale Protestbewegung der Gilets Jaunes besser zu verstehen. Tatsächlich liefert das Buch Einblicke in den Alltag der Bevölkerung in strukturschwachen Gebieten Frankreichs, von dem selbst mancher Franzose bislang kaum etwas ahnte. Die eindringliche Mahnung der beiden Autoren, Frankreichs Jugend außerhalb der wirtschaftlichen Ballungszentren nicht im Stich zu lassen, ist allgegenwärtig. Denn wenn sich nichts ändert, so das Resümee von Berliou und Maillard, wird sich mit der fortschreitenden Globalisierung deren Lebenslage noch verschärfen. Dann sind die Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Frankreich in Gefahr. Ein wichtiges Buch, das die Augen öffnet für die Realität, die für jeden zweiten jungen Franzosen banaler Alltag ist.
Susanne Krause war das über das Buch von Salomé Berliou und Erki Maillard, erschienen in Frankreich beim Verlag Robert Laffont unter dem Titel Les Invisibles de la République. 224 Seiten kosten 20 Euro. Das Buch ist nicht auf Deutsch erhältlich. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche stellen wir Ihnen unter anderem das Buch des Historikers Frank Bösch über die Zeitenwende 1979 vor. Es geht darin um international bis heute folgenreiche Ereignisse wie die iranische Revolution, die Öffnung Chinas oder den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Alle Beiträge von heute und auch die ganze Sendung finden Sie auch bei uns im Netz, auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.